Die Radio Wissen. Update.
ISIL is as sophisticated and well-funded.
Die IS-Miliz ist so hochentwickelt und gut finanziert wie keine andere Terrorgruppe. Das ist jenseits von allem, was wir kennen. Wir müssen uns auf alles vorbereiten.
Oh, this is beyond anything that we've seen. So we must prepare for everything.
Es sind ungewöhnlich deutliche Worte von US-Verteidigungsminister Chuck Hagel. Für ihn sind die Kämpfer des Islamischen Staats weit mehr als eine traditionelle Terrorgruppe. Extrem brutal, extrem gut finanziert, extrem bedrohlich. Auch für die USA, sagt Hagel. Die Vereinigten Staaten halten die Terrormiliz inzwischen für so gefährlich, dass sie jetzt über alle Optionen nachdenken. Was das bedeutet, darum geht es heute im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
Seit 2 Wochen greifen die USA Stellungen der Terrorgruppe Islamischer Staat im Irak an. Die erste Bilanz des US-Militärs fiel nüchtern aus. Die IS-Milizen wurden nicht gestoppt und wohl noch nicht mal ernsthaft geschwächt. Stattdessen sind die radikalen Kämpfer trotz einzelner Rückschläge weiter auf dem Vormarsch. Nicht nur im Nordirak, sondern auch im Nachbarland Syrien. Bisher haben sich die USA aus dem Bürgerkrieg in dem Land rausgehalten. Doch das könnte sich jetzt ändern. Für US-Generalstabschef Martin Dempsey ist klar, die Terrorgruppe kann nicht besiegt werden, wenn die USA nicht auch in Syrien eingreifen.
Can they be defeated without addressing that part of their organization which resides in Syria? The answer is no.
Jetzt würden alle Möglichkeiten geprüft. Ob und wann es eine Entscheidung über mögliche US-Militäreinsätze auch in Syrien gibt, sagten Hagel und Dempsey nicht. Während des Freitagsgebets haben Bewaffnete heute im Irak eine Moschee gestürmt und auf die Gläubigen geschossen. Es gab mindestens 70 Tote. Wer die Angreifer waren, ist unklar. Auch Deutschland wird sich wohl in den Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat einschalten, wenn auch nicht ganz so direkt wie die USA. Deutschland hat bisher keine Waffen in Krisengebiete geliefert, doch das soll sich jetzt ändern. Die Bundesregierung plant, die Kurden im Irak in ihrem Kampf gegen die Extremisten mit Waffen zu beliefern. Begründung: Der Terror der IS könnte letztlich auch zu einer Gefahr für Deutschland werden. Die Linke und ein Großteil der Grünen sind trotzdem gegen diese Art der Unterstützung, genauso wie die Mehrheit der Deutschen. Laut ZDF-Politbarometer finden es 68% falsch, den Kurden Waffen zu liefern. Die SPD ist in dieser Frage gespalten. Generalsekretärin Jasmin Fahimi sagte aber im ZDF, dass es nicht zu einer Zerreißprobe kommen werde. Allerdings erwartet sie auf der morgigen Klausurtagung einige Diskussionen.
Vor allem muss beraten werden, was jetzt wirklich die Leistungen und die Lieferungen sind, die notwendig sind. Sind es Helme und Schutzwesten? Ist es Munition? Oder müssen wir sogar darüber entscheiden, ob wir dort panzerbrechende Waffen hinliefern müssen.
Ein Bundestagsbeschluss zu den geplanten Waffenlieferungen ist nicht notwendig. Kanzlerin Angela Merkel will das Thema aber trotzdem im Parlament zur Sprache bringen, sagt unser Berlin-Korrespondent André Schünke.
Die Waffenlieferungen sind ein Paradigmenwechsel in der Außen- und Sicherheitspolitik. Dazu will Bundeskanzlerin Merkel nun ganz offiziell Stellung nehmen. In einer Regierungserklärung im Bundestag will sie dem Parlament die Entscheidung ihrer Regierung erläutern, so Sprecher Steffen Seibert heute. Anschließend soll das Parlament in einer Sondersitzung über das Thema diskutieren. Ein Termin dafür steht allerdings noch nicht fest. Genauso wenig wie fest steht, welche Waffen Deutschland den Kurden im Irak bereitstellen könnte. Im Moment wird im Verteidigungsministerium noch geprüft. Im Gespräch sind unter anderem deutsche Gewehre und Panzerabwehrraketen eines deutsch-französischen Systems. Wann die Lieferungen starten könnten, ist ebenfalls noch unklar. Das Bundeskabinett entscheidet über all dies am nächsten Mittwoch.
Einigen Politikern reichen auch die geplanten Waffenlieferungen für die Kurden nicht aus. Sie fordern, auch Bundeswehrsoldaten in den Irak zu schicken.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die Meinungen über die Situation im Irak und einen möglichen Angriff auf die Terrorgruppen der IS in Syrien gehen auch auf Facebook und Twitter auseinander. Johann Lohans fragt sich auf Facebook, wie ein Angriff auf die IS in Syrien praktisch aussehen soll. Jetzt schließt auch der US-Verteidigungsminister Hagel nicht mehr aus, die IS in Syrien zu bekämpfen. Wie denn? Mit Flugzeugen ohne Erlaubnis in ein souveränes Land fliegen und dort bombardieren und nebenbei sogenannte gemäßigte Rebellen mit Waffen beliefern? Nicola Baumann findet die Pläne, gegen IS vorzugehen, grundsätzlich positiv. Wenn der Plan des IS aufgeht und ein Großteil der Jesiden vor Ort sterben, dann hat es die Welt wieder geschafft, eine sehr alte Kultur und eine sehr alte Religionsgemeinschaft auszurotten, die einen durch aktives Handeln, die anderen durch Zuschauen. Dietmar Vespermann fragt: Die USA will jetzt auch IS-Milizen in Syrien angreifen. Keine Grenzverletzung? Was ist, wenn sie versehentlich syrische Truppen bombardieren? Robert Tüss wird grundsätzlich und meint ironisch, ja, ja, der Feind ist barbarisch und ohne Gnade. Das war aber schon vor 7000 Jahren auf allen Seiten so. Dabei frage ich mich, ob dies der Grund war, warum der Mensch den aufrechten Gang lernte. Mich macht das alles nur noch traurig. Wo ist denn plötzlich all die Ethik hin? Karl Holzer sieht das anders. Gesunder Menschenverstand würde ja erwarten, dass alle Länder der UNO, denen ein humanes Menschenrecht noch etwas bedeutet, gemeinsam die IS-Barbaren vernichten, was ja nur militärisch möglich sein dürfte. Nichts dergleichen geschieht. Alle warten, dass die USA was tun, damit diese dann wieder als Kriegstreiber angeklagt werden können. Wir sind ja human und für Frieden. Wir spenden für die Flüchtlinge Decken und Leichensäcke. Im Heucheln sind wir eben noch besser als die USA.
Was sonst noch wichtig war?
Im Streit um die Hilfslieferungen hat sich Russland über die Ukraine hinweggesetzt. Der seit Tagen wartende Lastwagenkonvoi ist über die Grenze in die Ukraine Richtung Lugansk gefahren. Aus Moskau hieß es, man habe nicht länger auf die Zustimmung des Roten Kreuzes und der Regierung in Kiew warten wollen. Aus der Ukraine gab es scharfen Protest. Der Geheimdienstchef sprach von einer Invasion. Man werde aber keine Gewalt anwenden, um die Laster aufzuhalten. Die Ukraine hatte die 280 Lastwagen eine Woche lang nicht ins Land gelassen, weil die Führung in Kiew befürchtet, dass sie neben Hilfsgütern auch Waffen transportieren. Die radikal-islamische Hamas geht im Gaza-Konflikt mit aller Härte gegen Landsleute vor, die vermutlich mit Israel zusammengearbeitet haben. Die Hamas selbst und Augenzeugen berichten, dass 18 Palästinenser hingerichtet wurden. Die wurden offenbar verdächtigt, Israel verraten zu haben, wo hochrangige Vertreter der Hamas leben. Gestern waren bei gezielten israelischen Angriffen gegen die Führungsriege der Hamas 3 Kommandeure getötet worden. Deutschland hat möglicherweise einen neuen Transplantationsskandal. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ärzte des Deutschen Herzzentrums wegen versuchten Totschlags. Es besteht der Verdacht, dass die Rangfolge auf Wartelisten für Herzverpflanzungen manipuliert wurden. Geklärt werden soll, ob Patienten auf der Liste bevorzugt wurden, während andere nach hinten rutschten und damit in Lebensgefahr gerieten. Das Herzzentrum, eines der größten in Europa, hatte selbst Anzeige erstattet.
Was noch wichtig wird.
Zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Konflikts reist Kanzlerin Angela Merkel morgen nach Kiew, auf Einladung von Präsident Petro Poroschenko. Mit ihm will sie über Wege zu einem Waffenstillstand im Osten des Landes sprechen. Nach Angaben ihres Sprechers will sie auch über konkrete Möglichkeiten sprechen, die Ukraine in der aktuellen Krise zu unterstützen. Wie eine solche konkrete Möglichkeit aussehen könnte, das hat der ukrainische Außenminister Pavlo Klimkin schon durchblicken lassen. Er sieht die Kanzlerin in einer Führungsrolle bei der Lösung des Konflikts. Im ZDF forderte er einen Marshallplan für sein Land, nach dem Vorbild der US-Wirtschaftshilfe in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.
Viele sprechen über eine Art Marshallplan. Wieso nicht eine Art Merkelplan? Deutschland führt die Bemühungen für die Stabilisierung und ich meine auch für die Stabilisierung in Donetsk und Lugansk, aber auch für die weiteren Reformen in der Ukraine, damit die Ukraine weiter einen europäischen Weg gehen kann.
40 Tage nach der anstrengenden Fußball-WM startet die neue Bundesliga-Saison.
Es ist immer schön, wenn so eine Bundesliga-Saison losgeht. Schön ist es, wenn man das erste Spiel auch hat. Das ist immer was Besonderes.
Bayern-Kapitän Philipp Lahm macht gute Miene zum Auftaktspiel. Schon heute Abend muss der Rekordmeister ran. Bayern München empfängt den VfL Wolfsburg. Und auch Lahm weiß, viele wollen den Titelverteidiger am liebsten gleich schon im ersten Spiel verlieren sehen.
Deswegen ist was ganz was Neues, eine neue Situation, als Weltmeister in so eine Saison zu gehen. Nee, Spaß beiseite. Man geht nicht dadurch anders in eine Saison rein. Außer mit weniger Urlaub und kurzer Vorbereitung.
Zumindest die Statistik spricht aber klar für die Bayern. Aus 20 Pflichtspielen in München holte Wolfsburg bislang nur einen Punkt.
Und sonst in der Welt?
Die Weltgesundheitsorganisation rechnet nicht damit, die Ebola-Epidemie in Westafrika noch in diesem Jahr zu stoppen. Eine Sprecherin der WHO sagte in Genf, niemand wisse, wann die Ausbreitung zu Ende sei. Zurzeit entwickelt die WHO eine Strategie für den Kampf gegen die Krankheit. Darin sollen konkrete Maßnahmen für die kommenden 6 bis 9 Monate festgelegt werden. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass in Westafrika mehr als 1.350 Menschen an Ebola gestorben sind. Am schwersten betroffen sind Liberia, Guinea und Sierra Leone. Mehrere Staaten verweigern Menschen aus diesen Ländern inzwischen die Einreise. Ein noch nicht zugelassenes Serum, das mehreren infizierten Helfern und Ärzten gegeben wurde, scheint aber vielversprechend. 2 US-Helfer sind völlig geheilt und mehrere andere auf dem Weg der Besserung. Im Jemen haben tausende Schiiten gegen die Regierung demonstriert. Sie waren aus mehreren Vororten in die Hauptstadt Sanaa gekommen. Die Demonstranten unterstützen einen schiitischen Rebellenführer. Der hat die jemenitische Regierung aufgefordert, bis heute zurückzutreten. Außerdem drohte er, sollten die Demonstranten angegriffen werden, werde man sich wehren. Die schiitische Minderheit fühlte sich jahrelang von der sunnitischen Zentralregierung im Jemen benachteiligt. Und auch gegen die neue Regierung gibt es Widerstand. Einige Schiiten haben sich deshalb bewaffnet und dem Rebellenführer angeschlossen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnt davor, dass Libyen in Anarchie versinkt. In der Stadt Darna im Nordosten von Libyen haben Bewaffnete einen mutmaßlichen Mörder öffentlich in einem Stadion hingerichtet und ein Video davon im Internet verbreitet. Amnesty International zufolge wollen Islamisten damit die Bevölkerung einschüchtern. Die Menschen in Darna könnten sich weder auf die Polizei noch auf die Justiz oder die Regierung verlassen. Viele Richter oder Politiker arbeiteten nicht mehr, weil sie bedroht würden. Seit der arabischen Revolution vor 3 Jahren ist die politische Lage in Libyen instabil. Viele Gebiete werden von Kämpfern regiert, die sich der Zentralregierung nicht unterordnen wollen und sich außerdem gegenseitig bekriegen. Einige von ihnen wollen aus Libyen einen islamischen Gottesstaat machen.
Wissensnachrichten.
Sie sehen zwar nicht aus wie Lebensmittel, essen kann man sie aber trotzdem. Ramen, das sind asiatische Instant-Nudeln, kleine rechteckige Pakete, in denen dann 1 oder 2 Platten aus Nudeln drin sind, ein paar Gewürze. Einfach dann Packung aufmachen, heißes Wasser drauf, ein paar Minuten warten und schon ist die Nudelsuppe oder sowas, was aussieht wie eine Nudelsuppe, fertig. Veronika von Borries von unseren Wissensnachrichten. Für dich sind diese Instant-Nudeln aber so gar keine gute Idee. Warum nicht?
Weil sie mein Risiko erhöhen, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen.
Okay, das musst du erklären.
Es gibt eine neue Studie von amerikanischen Wissenschaftlern, die sich die Ernährung von Südkoreanern angeschaut haben. Und die kommen zu dem Schluss, dass Frauen, und das gilt nur für Frauen, die mindestens 2-mal die Woche solche Instant-Nudeln essen, dass die ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben.
Na gut, solche Studien gibt es ja immer wieder. Da finden Wissenschaftler dann raus, dass Leute, die zum Beispiel viele Fernsehserien sehen, an Übergewicht leiden. Aber das liegt dann eben nicht an den Fernsehserien, sondern daran, dass solche Leute generell einen ungesunden Lebensstil haben. Ist das hier auch der Fall?
Ja, das scheint in diesem Fall eben nicht so zu sein. Denn der Zusammenhang zwischen Frauen, Instant-Nudeln und dem erhöhten Herz-Kreislauf-Risiko, dieser Zusammenhang besteht völlig unabhängig davon, ob die Frauen jetzt eher gesund essen oder ungesund. Es reichen einfach 2 oder mehr Portionen Instant-Nudeln die Woche.
Okay, aber wenn diese Nudeln so ungesund sind, warum trifft es dann trotzdem nur die Frauen?
Ja, da gibt es leider nur Theorien. Es könnte zum Beispiel damit zusammenhängen, dass Frauen einfach einen anderen Stoffwechsel haben als Männer.
Okay, also keine Instant-Nudeln mehr für dich. Wechseln wir das Thema und gehen von Südkorea nach Israel. Dort haben Archäologen eine Nadel ausgegraben und sind ganz aus dem Häuschen. Warum?
Die Nadel, die wurde südlich des Sees Genezareth am Jordan gefunden, und zwar in der Ausgrabungsstätte Tel Zaf. Sie ist nur 4 cm lang, aber sie ist ein klassischer Fall von klein, aber oho. Denn sie ist 7000 Jahre alt, und was noch spannender ist, sie ist aus Kupfer.
Und warum ist das für die Archäologen jetzt so spannend?
Die kleine Nadel, die ist für sie ein Hinweis, dass die Geschichte des Nahen Ostens umgeschrieben werden muss. Bis jetzt war man nämlich davon ausgegangen, dass in dieser Region Kupfer erst so um das Jahr 4500 vor Christus auftauchte. Und diese Nadel, die verschiebt diesen Zeitpunkt jetzt mal eben um 500 Jahre nach hinten.
Aber warum bringt das Auftauchen von Kupfer die Archäologen jetzt so um den Verstand?
Weil Kupfer das allererste Metall ist, das Menschen bearbeitet haben. Das war am Ende der Jungsteinzeit ein riesiger technologischer Schritt nach vorne. Und wenn man nachweisen kann, dass dieser Schritt ein halbes Jahrtausend früher stattfand als gedacht, dann ist das schon spannend.
Okay, machen wir noch einen Sprung, und zwar nach Europa. Da haben britische Forscher jetzt auf einer Karte Stechmücken eingezeichnet, die das Dengue-Fieber übertragen. Ich dachte immer, das kommt sonst nur in den Tropen vor.
Eigentlich. Die Karte zeigt aber, dass in Zukunft auch viele Regionen in Europa betroffen sein werden. Zum Beispiel sind die Adriaküste und die Südostküste Spaniens schon in etwa 30 Jahren Hochrisikogebiete. Und auch in Südwestdeutschland könnte es dann die ersten lokalen Ausbrüche von Dengue-Fieber geben. Dort, aber auch in Frankreich, Ungarn und dem Balkan könnten den Wissenschaftlern zufolge bis 2040 10 Fälle pro 100.000 Einwohnern auftreten. Grund ist der Klimawandel, durch den fühlen sich die asiatische Tigermücke und die Gelbfiebermücke, die als Hauptüberträger für das Virus gelten, auch bei uns einfach immer wohler.
Vielen Dank, Veronika.
Wetter.
Im Norden und im Westen gibt es auch heute Abend noch dichte Wolken. Von der Nordsee kommen Regen und Gewitter. Morgen gibt es weiter viele Wolken und wieder teilweise Regen und Gewitter. Die Sonne scheint nur ab und zu. Am freundlichsten ist es morgen im Nordosten. Dazu gibt es maximal 15 Grad in der Eifel und 21 Grad im Südosten. Und auch am Sonntag ändert sich am Wetter nicht viel. Das war das Update am Freitag. Ich bin Ronald Menn. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.